NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest wieder aus dem posthum erschienenen Jugendroman von Sebastian Haffner Abschied. 10 Stunden verbleiben Raimund, bis sein Zug zurück nach Berlin geht. 10 Stunden, die er am liebsten allein mit Teddy verbringen würde. Aber immer kommt jemand dazu, einer oder eine aus der kleinen Gruppe von lebenslustigen jungen Leuten, die alle in einem billigen Hotel im Pariser Quartier Latin wohnen. Jetzt gehen Teddy, Horwitz, Franz und Raimund zum Mittagessen in ein chinesisches Restaurant.
Wir gingen den Boulevard Saint-Michel hinauf und dann in eine Seitenstraße zum China-Restaurant. Jetzt war der Boulmiche lebendig. Jetzt hatten die Studenten ausgeschlafen. Es war ein ungeheures, festliches Gedränge und Geschiebe auf den Trottoirs und auf den Terrassen vor den kleinen Cafés, wo die Koksöfen qualmten. Alles trug Baskenmützen und man sah die herrlichsten und kühnsten Gesichter darunter und alles lachte und war guter Laune und kannte und begrüßte sich und es war wundervoll anzusehen. Franz und Teddy mussten fortgesetzt nach allen Seiten grüßen und winken. Plötzlich rief Teddy mit ungeheuer ausdrucksvoller Stimme »Octavio«, und sie hielt an und begrüßte einen schmalen, schwarzen Menschen mit großartigen, schwarzen Augen im hohlen Gesicht. Sie sprachen nur wenige französische Worte miteinander und hielten sich so lange bei der Hand, weil sie gleich wieder Abschied nahmen. Aber beide lächelten, solange sie miteinander sprachen. Der Schwarze ein wenig düster und spanisch, Teddy ganz strahlend und offen. Ihre Augen wurden hell dabei. »Eh bien«, sagte Teddy, »il me faut aller déjeuner, au revoir.« »Au revoir«, sagte er, und er ließ lächelnd ihre Hand los, winkte und ging seines Weges. »Das war Octavio Zamoria«, sagte sie, und das Lächeln verblasste nur langsam auf ihrem Gesicht. »Ach«, sagte ich, »von dem du die spanischen Lieder kennst?« »Ja«, sagte Teddy, »sieht er nicht gut aus?« »Sehr gut«, sagte ich, und ich trieb die Selbstbeherrschung noch weiter. »Warum kommt er nicht mit zum Essen? Ihr wart doch Freunde.« »Ja«, sagte Teddy, »waren.« Sie lächelte jetzt anders. »Ich weiß nicht«, sagte Franz. »Ich hab kalt. Finden Sie nicht auch, es weht so frisch daher?« »Du hast Fieber«, sagte Teddy. »Man sieht's dir auch an. Nun sei mal vernünftig und leg dich nach dem Mittag ins Bett.« »Oh, ins Bett«, sagte Franz. »Ich hab keine Lust darauf. Im Bett werd ich melancholisch.« »Geht's Ihnen nicht gut?«, fragte Horwitz höflich. »Gut schon«, sagte Franz. »Ich hab nur eine hübsche Wut im Bauch.« »Eine Wut«, sagte Horwitz. »Aber auf wen denn?« »Ja, wenn ich das nur wüsst«, sagt Franz. »Da wär mir schon mehr gedient.« Horwitz lachte gutmütig, obwohl er nichts verstand. Wir traten in das China-Restaurant und nahmen Platz und bestellten. Ich saß neben Franz und mir gegenüber saß Teddy und Franz gegenüber saß Horwitz. Das Bestellen war eine ziemliche Lotterie, denn es gab ganz komische Speisen, merkwürdige, unbekannte chinesische Gemüse und den Namen der Gerichte sah man meist nicht an, was dahinter steckte. Auch die Zubereitung war fremdartig, aber übrigens sehr nett. Da man ohne Messer und Gabel aß, nur mit Stäbchen, kam alles schon zerschnitten und mundgerecht auf den Tisch. Wir verfuhren so, dass wir die Silberplatten mit den Gerichten in der Mitte stehen ließen, unsere Näpfe mit Reis füllten, denn es gab Näpfe, keine Teller, und dann mit unseren Stäbchen zu den Platten hinüberlangten und uns, was wir haben wollten, auf den Reis taten. Außerdem kam auf den Reis noch eine gewisse braune Soße, die auf dem Tisch vorrätig stand, und Currypfeffer. Dann balancierten wir das Essen mit den Stäbchen zum Munde und es vermehrte den Genuss und die Spannung der Tafel, dass jeder Bissen ein kleines Abenteuer war. Dazu tranken wir aus Tassen ohne Untertassen den herrlichsten Tee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Er war goldgelb und duftete zärtlich und schmeckte nach den Gärten des Paradieses. »Chinesischer Tee schmeckt wie der Zukunftskrieg«, sagte Teddy und sah mich gespannt an. »Ganz richtig«, sagte ich undurchdringlich. »Besonders im Vergleich zu indischem Tee, der wie der 30-jährige Krieg schmeckt.« Wir tranken. »Na«, sagte Franz, Was mich betrifft, bin ich ja sehr für den Zukunftskrieg. Ich bin für Flammenwerfer.
Seit wann? Fragte Horwitz.
Na, seit heute früh, so zwischen 3 und 4, sagte Franz. Horwitz blickte fragend, aber Franz gab keine Aufklärung. Auch ich gab keine. Und auch Teddy nicht. Teddy lächelte halb belustigt, halb gespannt, und sie blieb auf jeden Fall neutral.
Ja, sagte Franz. Da wundern Sie sich, Herr Horwitz. Es gibt eben Bekehrungen. Ich werde ja noch mal Paris hübsch zerschießen, mit Flammenwerfern.
Ach, sagte Horwitz, gefällt Ihnen Paris nicht mehr? Werden Sie hier schlecht behandelt?
Es ist halt eine Räuberhöhle, sagte Franz.
Nun, nun, sagte Horwitz, das ist doch wohl ein bisschen übertrieben. Was meinen Sie dazu, Herr Pretzel?
Mich ritt der Teufel. Ich sah sehr gut, was hier vorging. Franz benutzte sein Unglück, um den armen Horwitz vor den Augen Teddys lächerlich zu machen und auszustechen. Und ich fand es unfair von ihm und war sowieso eifersüchtig genug auf ihn. Aber gleichzeitig machte mir das Ganze zu viel Spaß. Es war ein zu spannendes Schauspiel und überhaupt musste ich merkwürdigerweise Franz immer beistehen.
Ach, sagte ich. Ich kann nicht klagen, ich finde Paris sehr nett. Mir hat allerdings auch noch nie jemand meine Hosen wider meinen Willen ausgezogen.
So präzise drückte ich mich aus.
Was hat das mit Paris zu tun? Sagte Horwitz erstaunt und übrigens schon bereit mitzulachen, denn er merkte wohl, dass es sich um irgendeinen Scherz handelte.
Finden Sie, es ist das Natürlichste von der Welt, dass einem die Hosen ausgezogen werden?
Im Gegenteil, sagte Franz. Ich finde es geradezu unnatürlich, deswegen habe ich ja meine Wut.
Inzwischen aßen wir auf unsere abenteuerliche Weise und tranken Tee und ließen Neuen kommen. Franz machte ein wenig Gefechtspause und aß und trank auch. Wir aßen kleine Stücke Kalbfleisch mit Eiern und Tomaten und Hühnerfleisch, auch klein geschnitten, mit komischen Gemüsen und außerdem eine reine Gemüseplatte mit einem Zeug, das im Aussehen ein Mittelding von Sauerkraut und Spaghetti und im Geschmack ein Mittelding von Zwiebel und Spargel war. Es war alles sehr wohlschmeckend. Das Zimmer, in dem wir aßen, war übrigens klein und eng, und die Tische waren nur mit Papier gedeckt, und eine Katze schlich herum, ein sehr reizendes, kleines, geschecktes Tier. Gegen die Reinlichkeit der Küche durfte man Misstrauen haben, aber das störte keinen von uns. Wir waren eigentlich sehr lustig und lobten den Tee.
»Er hat es nur ein bisschen in sich«, sagte Horwitz. »Merken Sie es nicht auch?«
»Er geht aufs Herz.«
»Ja, das stimmt«, sagte ich.
»Er hat sogar etwas Berauschendes. Ich könnte mir denken, dass der Rausch, in dem Li Tai Po den Tod fand, gar nicht von Wein herrührte, sondern von diesem Tee.«
»Wer den Tod fand?«, fragte Teddy.
»Du bist ja ungebildet«, sagte ich. Li Tai Po.
Der größte chinesische Dichter, sagte Franz, und einer der größten Dichter überhaupt. Kennst du ihn wirklich nicht? Na, schäm dich ein bisschen.
Schäm du dich, sagte Teddy, dass du mir nichts über ihn beigebracht hast.
Man kann doch nicht ahnen, was du alles nicht weißt, sagte Franz.
Li Tai Po, sagte ich, lebte im 8. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, war ein Säufer und Vagabund und schrieb die schönsten Gedichte der Welt. Er starb, indem er nachts im Rausch aus dem Boot glitt und ertrank. Andere sagen, die Götter hätten ihn im Rausche zu sich entführt, damit er an ihrer Tafel säge.
Mitten auf dem kleinen Teiche, sagte Franz, steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan.
Ich nahm ihm das Wort aus dem Munde und fuhr fort. Wie der Rücken eines Tigers krümmt die Brücke sich aus Jade, zu dem Pavillon hinüber. Den nächsten Vers sagte er wieder. In dem Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ich unterbrach, denn ich gönnte ihm nicht, dass er das ganze schöne Gedicht aufsagen sollte. Ihre weiten Ärmel gleiten rückwärts, ihre seidenen Mützen hocken lustig tief im Nacken. Dann machte ich eine Pause. Und Franz hatte zu viel Kunstverstand, um die Pause zu zerstören, fiel nicht ein und ich konnte mit veränderter Stimme weitersprechen. Auf des kleinen Teiches stiller, Oberfläche zeigt sich alles wunderlich im Spiegelbilde. Wie ein Halbmond scheint der Brücke umgekehrter Bogen. Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern. Franz fiel ein, wir sprachen im Chor zu Ende. Alle auf dem Kopfe stehend in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan.
»Das ist von eurem chinesischen Dichter?« sagte Teddy. »Das ist ja wunderschön.«
Sie sah ganz strahlend aus. Sie nahm nicht einmal mehr unsere Pöbeleien wegen ihrer Unbildung übel. »Ja«, sagte ich, »ist ein ganz hübsches Gedicht.«
»Na, das siehst du«, sagte Franz, »dass so ein bisschen literarische Bildung auch gar nicht zu verachten ist.«
»Das habe ich nie behauptet«, sagte Teddy.
»Aber immer mehr danach gehandelt«, sagte Franz. Er saß jetzt auf dem hohen Ross. Er hatte uns alle niedergestoßen und brauchte nur auch noch Teddy klein zu machen.
»Nun, nun«, sagte Horwitz, »das ist wohl doch ein bisschen übertrieben. Ich habe immer gefunden, dass sie eine viel größere literarische Bildung hat als ich.«
»Schlimm genug«, sagte Franz.
»Na, sag doch selbst, du hast doch auch Rilke erst nach seinem Tode kennengelernt.«
»Bei Rilkes Tode stand sie allerdings auch noch im zartesten Alter«, sagte ich. »Vergessen Sie das nicht.«
»Sehr richtig«, sagte Horwitz.
Horwitz war humorlos.
»Ach, zartesten Alter«, sagte Franz. »Ach, die kennt doch heute noch keinen, der nicht gestorben ist. Das wird sie Ihnen auch sicherlich selbst ohne weiteres zugeben.«
»Zugeben?« schrie ich. »Teddy zugeben, Ihnen vielleicht.«
Teddy lachte wie der lachende Dritte. Sie sagte kein Wort und sah uns gespannt zu. Ich fand, sie sah sehr reizend aus. Ich war sehr eifersüchtig auf Franz. Horwitz tat mir eigentlich leid.
»Es kann eben nicht jeder ein Literat sein«, sagte Horwitz. »Sie hat dafür auch noch ganz andere Talente.«
»Ich kann auch tanzen«, sagte Franz.
»Ja«, sagte Horwitz, »ich weiß nur nicht, ob es auch so hübsch aussieht.«
»Ja«, sagte ich, »nun habe ich dich hier niemals tanzen sehen.«
»Da haben Sie wirklich etwas versäumt«, sagte Horwitz.
»Das hat mir Beb auch schon gesagt«, sagte ich. Beb war eine holländische Tänzerin, die wir eines Tages besucht hatten, und sie hatte mir auch gesagt, ich müsste unbedingt noch hier bleiben, um das Fräulein tanzen zu sehen. Teddy tanzte irgendwann in der nächsten Woche bei einer Veranstaltung von ihr in einem kleinen Theaterchen in der Rue Montaigne.
»Du musst eben noch 8 Tage hier bleiben«, sagte Teddy.
Ich hielt die Hand hin.
»Gib Geld«, sagte ich.
»Ich kann auch tanzen«, sagte Franz. »Ich habe heute Nacht sogar ein Ballett mit einem Dutzend Sergent de Ville getanzt.«
»Mit wem?«, sagte Horwitz.
»Mit den Schutzleuten hier«, sagte Franz. »Ein fabelhaftes Ballett, im rosa Trikot, wie es sich gehört.«
»Haben Sie das geträumt?«, sagte Horwitz.
»Ha, geträumt ist gut«, sagte Franz. »Das möchte ich schon, dass ich's geträumt hätte. Da hätte ich allweil meine Hosen noch.«
Armer Horwitz. Keiner klärte ihn auf. Franz war die Rachsucht selbst.
»Das verstehe ich nicht«, sagte Horwitz.
»Ich auch nicht«, sagte Franz.
»Ist das zu verstehen, dass die Polizei Ballett tanzt und Volkslieder singt, statt mir zu meinen Hosen zu verhelfen? Aber eine hübsche Wut habe ich im Bauch. Ich möchte, dass es bald einen Krieg gibt, so mit Flammenwerfern schießen, was?«
»Wissen Sie«, sagte ich, »ich verspreche mir ja von einem Krieg nichts für Sie. Ihre tänzerischen Talente in Ehren, aber ob Sie ein guter Soldat wären? Ich weiß nicht. Sehen Sie Herrn Horwitz an, der wäre ein guter Soldat.«
»Nein«, sagte Horwitz, »mir fehlt die Kriegsbegeisterung.«
»Das macht nichts«, sagte ich. »Die Begeisterung macht nichts. Aber Sie sind ein guter Deutscher, folglich sind Sie ein guter Soldat.«
»Glauben Sie, dass das mit der Nationalität zusammenhängt?«, sagte Horwitz.
»Bestimmt«, sagte ich.
»Man hat's ja im Krieg gesehen. Es war ganz deutlich. Die besten Soldaten waren die Deutschen. Dann die Franzosen, dann die Engländer, dann die Russen, dann die Serben, dann die Amerikaner, dann alle anderen. Dann die Österreicher.«
»Pfui«, rief Teddy.
Und deswegen hatte ich auch meine Rede gehalten. Teddy stammte aus Wien.
»Dafür haben die Österreicher die besten Schauspielerinnen«, sagte ich.
Teddy schwieg. Ich war jetzt groß im Gange. Ich trank eine Tasse Tee herunter und fühlte mich in der Offensive. »Du solltest mit nach Berlin kommen und in die Reinhardt-Schule gehen«, sagte ich. »Zeit wär's.« »Du weißt ganz gut«, sagte Teddy, »warum das nicht geht.« »Ich weiß gar nichts«, sagte ich. »Na, übertreiben Sie nur nicht allzu sehr«, sagte Franz. »Sie wissen ja sogar Kriegswissenschaft. Ich entdecke bis zur letzten Stunde neue Talente an Ihnen.« »Ich an Ihnen auch«, sagte ich. »Augenblicklich zum Beispiel sogar Talent zur Höflichkeit.« Horwitz lachte Beifall, als hätte ich ihn gerecht. Übrigens war Horwitz durchaus keineswegs dumm. Er war nur ernsthaft. Franz sah zu Horwitz hinüber wie ein Schütze, der sein Ziel ins Auge nimmt, und sagte dann zu mir, »Das ist kein Kunststück, dass ich zu Ihnen höflich bin. Wes Hus ich trug, des Lied ich sing.« Teddy hatte stumm und ernst dagesessen. Jetzt lachte sie auf einmal haltlos, wie jemand, der nicht anders kann. Horwitz sah sie fragend an, sie schüttelte den Kopf und lachte. Ich meinerseits sah, ich war abgeschlagen. Franz überblickte, boshaft lächelnd, das Schlachtfeld und seinen Sieg. Wir waren fertig mit Essen. Ich holte meine Zigarettenschachtel aus der Tasche und reichte sie herum. Wir rauchten alle. Teddy zog den Rauch tief in die Lunge und hustete. Sie lehnte sich zurück und blies den dünnen, zersetzten, bleifarbenen Rauch mit offenem Munde von sich. Dabei hatte sie matte Augen und sah plötzlich sehr elend aus. Kein Mensch konnte sein Aussehen so schnell verändern wie Teddy. Sie konnte in einer Sekunde einfach erlöschen wie eine Flamme. Ich sah sie, während ich auch rauchte, unverwandt an. Ihre Augen waren erloschen. Ihr Gesicht war ohne Farbe und von ihrem Munde floh der dünne, helle Rauch wie ihre Seele. Ich hatte plötzlich eine furchtbare Angst. Mir war, als ob ich sie sterben sah. So plötzlich, wie es erloschen war, lebte ihr Auge wieder auf. Sie lächelte und sagte, »Was glotzt du, Raimund?« »Ich glotze nicht«, sagte ich. »Doch«, sagte sie, »du glotzt.« »Ich kann überhaupt nicht glotzen«, sagte ich. »Ich blicke dich interessiert an.« »Nein«, sagte sie, »du glotzt.« »Du weißt überhaupt nicht«, sagte ich, »was Glotzen ist.« »Doch«, sagte sie, »ganz genau weiß ich es.« »Wie ist denn Glotzen«, sagte ich, »so wie du machst«, sagte sie. »Wenn du behauptest«, sagte ich, »so wie ich mache sei Glotzen, beweist du nur, dass du überhaupt nicht weißt, was Glotzen ist.« »Nein«, sagte sie, »doch«, sagte ich. Wir sagten noch einige Male »nein« und »doch«. Nachdem wir aufgeraucht hatten, sah ich nach Fräulein Goos Uhr. Es war fast eins. »Ja«, sagte ich, »dann wären wir wohl soweit.« Ich zog meine Brieftasche. »Wollen Sie alles zusammenzahlen?«, fragte Horwitz. »Dann erlauben Sie mir bitte.« Er schob mir eine gewisse Summe hin. Er hatte es schon ausgerechnet. »Wieso?«, sagte ich. Horwitz zeigte auf Teddy und sich. »Auf keinen Fall«, sagte ich. »Wenn Sie durchaus wollen, zahlen Sie für sich.« »Nein«, sagte er, »Sie müssen mir schon gestatten.« »Nein«, sagte ich, »es tut mir furchtbar leid, aber das kann ich nicht gestatten.« Ich rief, »Garçon!« Der Garçon kam und ich zahlte. Es machte ungefähr 30 Francs. Horwitz hatte genau gerechnet, er hatte mir ungefähr 15 hingelegt. »Also bitte«, sagte ich. Und ich schob Horwitz 8 Francs hin und nahm seine Scheine an mich. »Nein«, sagte Horwitz, »es tut mir leid, aber das geht nicht. Bitte nehmen Sie Ihr Geld.« »Es tut mir auch leid«, sagte ich, »also bitte.« Wir fingen an, durcheinander zu reden und uns das Geld hin und her zu schieben. Inzwischen machte Franz mit Teddy ein Einverständnis auf. »Sieh dir das an«, sagte er, »wie der Besitz den Charakter verdirbt.« Teddy schwieg. Es kam dahin, dass ich mir mit Horwitz Teddys Zeche teilte. Horwitz sah grollend rein, dies Mittagessen war schlimm für ihn. Ich ärgerte mich gleichfalls. In diesem Augenblick öffnete Teddy ihr Handtäschchen, betrachtete sich sehr kritisch und schief in dem Spiegelchen auf seiner Innenseite und kramte ihren Stift heraus. »Um Gottes Willen«, schrie ich. Teddy schwieg. »Bitte«, sagte Horwitz, »bitte lass es doch, es steht dir nicht.« Wir waren plötzlich wieder Verbündete. »Die deutschen Kleinstädter«, sagte Franz. Ich hasste ihn in diesem Augenblick ein bisschen. Horwitz drang weiter mit Bitten in Teddy. Ich verlegte mich aufs Schweigen und sah düster zu. Ich war plötzlich schon wieder nah dran, aufzugeben und böse zu sein. Ob Teddy sich malte, war eine Art Barometer ihrer Freundschaft für mich. Ein paar Tage hatte sie es mir zuliebe gelassen, gestern aber, nach dem Krach, hatte sie sich mit einer gewissen feindseligen Ausführlichkeit den Dreck auf die Lippen gestrichen, als streiche sie ihn mir aufs Butterbrot. Und heute also auch wieder. Gut, meinetwegen. Ich hatte ja auch nichts zu bedeuten. Franz hatte mich ja völlig niedergeboxt. Es war ja auch schon egal. Morgen war ich weg. Nein, sagte Teddy. Es hilft nichts, ich sehe zu miserabel aus. Aber sie machte es gnädig. Sie tat nur je einen zarten Strich auf ihre Oberlippe und auf ihre Unterlippe und verrieb es, indem sie den Mund komisch stramm machte und hin und her bewegte. Es war immerhin keine so feindliche Handlung mehr wie gestern. Wir standen auf und verließen das China-Restaurant. Das kleine, gescheckte Kätzchen drückte sich, während wir hinausgingen, zwischen unseren Beinen hindurch. Der Garçon räumte hinter uns unsere Geschirre ab und brachte mit Serviettenschlägen den Tisch in Ordnung. Ich sah mich noch einmal um und ging als Letzter hinaus. Übrigens empfand ich es in diesem Augenblick nicht so stark. Ich hatte zu viel im Kopf. Ich hatte Angst, Horwitz würde mit in die Louvre kommen. Horwitz ging oft in die Louvre. Er war gebildet und kunstverständig. Draußen nahm ich vor allen Dingen Horwitz brutal beiseite und sagte, »Ach, ich muss Sie ja noch sprechen, Herr Horwitz.« Teddy und Franz ließ sich vorangehen. Dann brachte ich meine Sache so kurz und geschäftsmäßig vor wie möglich. »Also, es handelt sich um das amerikanische Studentinneninstitut«, sagte ich. »Ich wollte Teddy die Mitgliedskarte zum Abschied schenken, aber es hat nicht mehr geklappt. Gestern war zu und heute ist natürlich auch zu. Deswegen muss ich Sie nun leider bitten, die Sache zu besorgen. Würden Sie so gut sein?« »Natürlich, gern«, sagte Horwitz und machte ein erstauntes Gesicht. »Ich verstehe nur noch nicht ganz.« »Es ist oben irgendwo in der Rue Saint-Jacques«, sagte ich. »Sie müssten mal morgen oder irgendwann mit Teddy hingehen. Teddy muss natürlich dabei sein, denn Ihnen gibt man die Karte natürlich nicht.« »Es ist so, Nonnenkloster, wissen Sie? Würden Sie so gut sein? Es macht 50 Francs.« Ich ließ Horwitz nicht erst lange zu sich kommen, sondern ich zog den 50-Franken-Schein heraus und drängte ihn Horwitz auf. »Teddy weiß Bescheid«, sagte ich. »Sie müssen es ihr nur morgen sagen und mit ihr hingehen. Es tut mir leid, dass ich Sie bemühen muss, aber ich kann's ja leider nicht mehr selber erledigen. Sie sind so gut, nicht wahr?« »Gern«, sagte Horwitz. Er war sehr fair. »Dankeschön«, sagte ich. »Nun können wir uns den anderen auch wieder anschließen.« »Ihr seid schon fertig?«, sagte Teddy. »Das ging ja schnell.« »Unter Gentlemen gehen Geschäfte immer schnell«, sagte ich. »Hältst du dich für einen Gentleman?«, sagte Teddy. »Hältst du mich nicht dafür?«, sagte ich. »Ich weiß nicht genau«, sagte Teddy. »Nun, nun«, sagte Horwitz, »ich glaube, du hältst ihn schon dafür.« Teddy lachte. »Glauben Sie das nicht«, sagte ich. »Sie hält mich für einen Dieb, Falschspieler und Kinderschänder.« »Hm«, sagte Teddy. »Eigenlob«, sagte Franz. Wir gingen den Boulevard Saint-Michel hinunter zur Seine. Sie flutete wie zuvor. Wir mussten oft ausweichen und vor- und hintereinander gehen. Ich kam wieder mit Horwitz zusammen, während Teddy und Franz vor uns gingen. »Hat Ihnen Paris gefallen?«, fragte Horwitz. »Sehr«, sagte ich. »Ich wünschte, ich brauchte nicht fort. Man kann hier so glücklich sein.« »Ja«, sagte Horwitz, »wenn man dazugehört.« »Man gehört so schnell dazu«, sagte ich. »Nicht immer«, sagte er. »Ich habe hier in den ersten 14 Tagen mit niemandem ein Wort gesprochen. Man kann sich hier auch furchtbar ausgeschlossen fühlen.« »Ja«, sagte ich, »gewiss, aber möchten Sie jetzt wieder fort?« »Nein«, sagte er. Ich wusste nicht recht, hat er mir leid oder beneidete ich ihn. Ich verstand so gut, wie übel ihm jetzt zumute war. Da ging er und musste zusehen, wie vor ihm Teddy mit Franz ging und musste sich mit mir über Paris unterhalten. Aber fort wollte er doch nicht. Aber er musste auch nicht fort. Ja, sagte ich, dieses Leben ist schlecht. Wieso? Fragte Horwitz. Ach, nur so, sagte ich. Ich habe so verdammt wenig Lust abzureisen. Kommen Sie doch wieder, sagte Horwitz. Wollen sehen, sagte ich. In diesem Augenblick machten Teddy und Franz vor uns Halt und ließen uns herankommen. Franz möchte sich verabschieden, sagte Teddy. Franz lächelte auf boshafte und gnädige Siegerart. Alsdann, sagte er, da möchte ich Ihnen noch einen recht hübschen Nachmittag wünschen. Dankeschön, sagte ich. Wir sehen uns ja noch um 6, nicht wahr? Ich hoffe es, sagte Franz. Wenn man mich bis dahin nicht ins Leichenschauhaus geschafft hat. Aber leg dich ins Bett, Franz, sagte Teddy. Ach, ins Bett, sagte Franz, da werde ich melancholisch, na, werden schon sehen. Und was machen Sie, Herr Horwitz? In diesem Augenblick empfand ich eine tiefe Dankbarkeit gegen Franz, denn jetzt musste Horwitz sich auch verabschieden. Wir sahen ihn alle drei an und ich sah, wie in dem armen Horwitz die letzte Hoffnung auf einen schönen Tag zusammenstürzte. Ja, sagte er, ich weiß noch nicht so genau. Etwas Bestimmtes hatte ich noch nicht vor, aber ich muss ja auch mal Briefe nach Haus schreiben. Tun Sie das, sagte Franz. Das ist verdienstlich. Ja, sagte Teddy, schreib recht auf Vorrat. Franz lachte. Du müsstest wohl auch mal auf Vorrat schreiben, sagte er. Bitte? Rief Teddy entrüstet. Erst vor 14 Tagen habe ich geschrieben. Raimund hat mich ja so getriezt. Vor 14 Tagen, sagte Franz. Na, ich weiß ja, wie du deine Freunde aus der Ferne behandelst. Ich möchte nicht deine Frau Mama sein. Niemand war so brieffaul wie Teddy. Ja, sagte ich. Auch ich weiß, wie du deine Freunde aus der Ferne behandelst. Es schreit zum Himmel. Briefe schreiben ist furchtbar, sagte Teddy. Aber Briefe bekommen, sagte ich. Ist etwas anderes, sagte Teddy. Ja, sagte ich, es schreit zum Himmel. Aber ich werde jetzt Repressalien ergreifen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Brief um Brief. Und du willst ein Gentleman sein, sagte Teddy. Will ich denn? Sagte ich. Umso schlimmer, sagte Teddy. Sie wandte sich an Horwitz. Horwitz hatte an nichts mehr teilgenommen. Komm doch morgen zu mir, sagte sie. Kannst du? Um 1? Wann du willst, sagte Horwitz. Er sah sehr geknickt aus, aber seine Augen hatten jenen Ausdruck von unwandelbarer Herzlichkeit. Ja, sagte Teddy. Komm um 1, schreib schön inzwischen. Sie schüttelten sich sehr herzlich die Hand. Wir schüttelten uns alle die Hand. Horwitz und Franz waren gleich nach dem Abschied im Gewühl verschwunden. Nachdem sie fort waren, fischte ich nach Teddys Arm und fasste sie unter. Sie ließ es geschehen, ohne es gerade zu unterstützen. Mir genügte es, dass sie es geschehen ließ. Es war gleich ein anderes Gehen, nachdem ich sie untergefasst hatte. Auch war mir ihr Arm sympathisch. Wir gingen hinunter zum Square René Viviani und dann an der Seine entlang.
Sebastian Blomberg mit der 5. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Und diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss darauf geeinigt, im kommenden Jahr einen subventionierten Industriestrompreis einzuführen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte Unionsfraktionschef Spahn, Klimaneutralität bleibe ein wichtiges Ziel. Es gelte aber auch, die schwächelnde deutsche Wirtschaft zu stärken.
Worum es ja gehen muss, gerade bei einer Koalition aus Union und SPD, ist wirtschaftliche Stärke, auch industrielle Stärke, Industrieland bleiben und Klimaschutz zusammenzubringen. Das darf ja kein Gegensatz sein, sonst verliert es Akzeptanz. Und 3 Jahre schrumpfen, das ist ja brutal. Die Deutschen spüren das ja. Wir sind ärmer geworden als Land. Die Menschen spüren es in ihrem Portemonnaie. Die wichtigste, die größte Aufgabe für diese Koalition in dieser Zeit ist es, diesem Land endlich wieder wirtschaftliches Wachstum zu bringen.
Der Vorsitzende der Unionsfraktion Spahn. Neben dem Beschluss zum Industriestrompreis hat sich der Koalitionsausschuss auch noch darauf verständigt, die Steuer für Flugtickets wieder zu senken.